ARD.
Sie sind Großeltern, Sie sind Eltern, dann wissen Sie, dass es nicht nur wunderbar und erfüllend ist, so einen kleinen Menschen beim Wachsen und Gedeihen zu begleiten, sondern dass das auch mit vielen Herausforderungen, Rückschlägen und emotionalen Achterbahnfahrten verbunden sein kann. Und als Eltern, die heute im Netz an jeder Ecke mit Erziehungsratschlägen und mit der weich gezeichneten Idealfamilienwelt sogenannter Influencer konfrontiert werden, fragen Sie sich oft, mache ich was falsch? Richte ich gar irgendwelche Schäden an? Bin ich gleich Helikopterpapa, wenn ich zu achtsam dem Kind gegenüber bin? Bereite ich es gut genug vor auf die digitale Welt, deren jüngste Entwicklungen ich selber kaum erfassen kann? Was macht eine gute Kindheit eigentlich aus? Kann die stattfinden in den Schulen und Kitas, wie wir sie heute in unserem Land haben? Orientierung und Inspiration zu diesen Fragen kann uns unser heutiger Gast geben, der Kinderarzt und Erziehungsexperte Dr. Herbert Renz-Polz, dazugeschaltet per App. Guten Morgen und auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Ja, guten Morgen, Herr Schmieding.
Mit Herz und Klarheit ist der Titel des aktuellen Buches von Herbert Renz-Polster. Unter anderem geht er darin den Fragen nach, welche Grenzen Kinder brauchen, wie eine gute Form der Autorität aussehen könnte, warum Kinder Wurzeln und Flügel brauchen und wie er unser Kita- und Schulsystem grundlegend verändern würde. Das beschreibt er auch. Dr. Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt und assoziierter Wissenschaftler am Zentrum für Präventivmedizin und digitale Gesundheit der Universität Heidelberg. Er ist aber auch selbst Vater und bringt seine Erfahrungen immer wieder in seine Beobachtungen mit ein. Ich glaube, dass unser Gespräch auch für Leute interessant ist, im Übrigen, die gar nichts mit Kindern zu tun haben. Denn ja, wir sind alle früher oder später mit den Produkten von Erziehung konfrontiert im Leben. Und ob sie gelingt, bestimmt auch, wie die Zukunft unserer Demokratie aussieht. Herr Renz-Polster, natürlich nötigt mir Ihre fachliche Expertise Respekt ab. Mich hat aber beim Lesen auch etwas beeindruckt, dass Sie so en passant berichten. Sie haben mal eine Tandemfahrt durch Europa gemacht mit Ihrem damals dreijährigen auf der Lenkstange. Das klingt nach einem Abenteuer.
Ja, nett, dass Sie da drauf kommen. Ja, tatsächlich, wir waren junge Eltern. Meine Frau war 23, ich war 27, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Und unsere wirkliche Leidenschaft im Leben war eigentlich immer Fahrradfahren. Und wir hatten schon immer auch ein Tandem. Und gut, diese Leidenschaft haben wir einfach weiter ins Familienleben rein transportiert. Die hat uns immer begleitet. Die begleitet heute auch meine Kinder weiterhin. Das ist interessant. Auch die, einer von denen hat ein Tandem. Und das war unsere Leidenschaft. Das haben wir dann weitergemacht.
Und gibt es was Zentrales, das Sie bei diesem Radtour-Projekt, bei diesem Abenteuer über Erziehung gelernt haben? Über sich selbst als Vater auch?
Ja, vielleicht zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, wenn du getragen bist, selber vom Rückenwind, vom warmen Winter, eigene Leidenschaft, dass das einfach was Wunderbares ist, was alle mitnimmt. Ja, das, uns ging es gut. Ich denke unglaublich gerne zurück an diese Zeit und sie war natürlich auch prägend, weil wir viele Herausforderungen auch meistern mussten. Übrigens dann auch gemeinsam. Natürlich war das auch für unser Kind, damals drei, ein Riesending. Übrigens, was ich mir kaum traue zu sagen, meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Also wir waren wirklich in Anblick. Wir sind auch hinter einem eisernen Vorhang damals. Damals war ja noch der Ostblock getrennt. Als wir darüber gingen, da haben die Leute gedacht, wir sind absolut komplett verrückt. Die haben uns erzählt, in Griechenland, in Bulgarien, da herrscht Hungersnot. Wir waren also vollgestopft mit Spaghetti, weil wir dachten, das hat ein bisschen Nährwert, dass wir da irgendwie durchkommen bis zur Donau irgendwie. Und dann sind wir da über die Grenze, und die Grenzer, die waren natürlich, die Technik hat sie natürlich interessiert, aber auch diese Menschen. Ja, schwangere Frau, ein dreijähriges Kind, ein Mann drauf, was machen die da? Also es war wirklich total spannend. Also gelernt habe ich, die Leidenschaften, die wir in uns tragen, die springen über auf alle Familienmitglieder. Es ist mir heute auch unglaublich wichtig, dass ich Eltern auch daran erinnere. Wir stopfen nicht nur Würmchen in die Schnäbelchen der Kinder, sondern wir sind auch unterwegs mit unseren eigenen Ideen und Lebensfunken. Das Zweite natürlich, ja, wo viel Stress ist, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich wirklich gar nicht glücklich mit mir war. Wir waren abends total erschossen, wir haben viel draußen geschlafen, weil wir auch natürlich nicht viel Geld hatten. Ich war ja noch Student. Und dann waren wir so übermacht. Und dann fängt dieses Kind, ja, 3 Jahre, Autonomiephase, so einfach an mit Steinchen nach uns zu werfen, und wir wollten einfach nur abhängen, und ich war dann so gemein zu ihm, wo ich dann wirklich dann angefangen habe zurückzuwerfen und so, ich will wirklich gar nicht anfangen. Es war beschämend, aber im Nachhinein war ganz klar, wir haben es wieder versöhnt und so, aber klar war einfach, wenn zu viel Stress in der Bude ist, dann läuft es bei dir über und du hast keine Chance.
Also eine große Angstfreiheit in diesem Projekt. Ich beneide Sie sehr darum. Aber wir haben auch schon was gelernt. Also die Bedürfnisse der Eltern, die sind offenbar auch ganz wichtig, und dass man die auch berücksichtigt und dass man das alles irgendwie unter einen Hut bringt. Und dann mag auch Erziehung gelingen. Das wird ein Thema auch der kommenden Stunde sein. Sie schauen in dem Buch unter anderem auf die Pädagogik der letzten Jahrzehnte und darauf, wie es Kinder und Jugendlichen heute ganz grundsätzlich geht. Eine Feststellung ist, der seelische Stress scheint heute höher denn je. Womit hängt das zusammen?
Ja, Stress ist ja immer auch so ein bisschen eine Frage der Balance. Also wie viel Belastung ist da? Ich meine, die gehört natürlich auch immer zum Aufwachsen dazu. Aber auch wie viel Ausgleich ist da? Und ich glaube, wenn man die Kindheiten heute anschaut, dann ist nicht nur sind Stressfaktoren höher, also zum Beispiel Medienstress, sicher was, wo man sich auch mal angucken muss. Also der ganze Vergleich, der damit reinkommt. Ich meine, früher hast du dich mit den Menschen um dich rum verglichen, heute vergleichst du dich mit irgendwelchen, naja, eigentlich fast schon Idealmenschen, die da irgendwo rumlaufen im Internet. Und das Zweite ist aber Stressausgleich. Ja? Stell dir mal vor, du hast eine stressige Schulzeit, dann hast du Ausgleich auf dem Weg dorthin. Ja? Dann war Bewegung, dann war Begegnung, dann war dieses jenes Weg zurück auch. Die Schulzeiten waren nicht ganz so lang. Du hattest Zugang eher noch zu wilden Räumen, also zu unstrukturierten Räumen, wo was passieren konnte, wo du wirklich auch Ausgleich erfahren hast. Und dieser Teil fehlt eben heute auch. Also wir haben sozusagen zwei Schläge gegen die Kinder, das Stressniveau, die Herausforderungen sind höher, gleichzeitig aber auch weniger Möglichkeiten gegenzuregulieren. Ja.
Dabei sind wir aber sozioökonomisch in eher ruhigem Fahrwasser. Das ist ja das Interessante. Also die Arbeitslosigkeit ist eher gering, Kinderarmut ist nicht gestiegen, es wird mit weniger Gewalt erzogen. Also die Quellen dieses Stresses, dieses seelischen, die müssen tatsächlich, Sie haben es ja auch angedeutet, woanders sein.
Genau, das ist absolut phänomenal. Also, dass wir eigentlich in einem schönen, in guten Fahrwasser sind, also eher Rückenwind haben von den sozioökonomischen Bedingungen. Und trotzdem vor allem die Jugendlichen und da noch stärker die Mädchen als die Jungs sich einsam fühlen, sich sozial gestresst fühlen, viel Angststörungen haben. Ja. Und klar, kann man da viele Faktoren jetzt ins Feld führen. Aber sicher ist ein Stressfaktor eindeutig die ständige Verfügbarkeit von sozialen Vergleichen, die ständige Verfügbarkeit von digitalem Konsum, die ständige Möglichkeit, dir wirklich aufzuhalten, ein Bild von der Welt, die sich immer präsentiert, als da ist ein Problem, hier ist ein Problem, dort ist ein Problem. Also du hast wenig deinen eigenen Raum.
Ja. Kindheit ist heute aber ja auch insgesamt anders als noch vor Jahrzehnten. Man kann ja beobachten, sie findet heute stärker denn je in Institutionen statt. Und sie ist auch auffallend stark von Erwachsenen dominiert. Würden Sie das unterschreiben so?
Ja, es ist spannend, ja. Der einzige erwachsenenfreie Raum ist dann das Internet. Ja. Es ist wirklich, wir haben die immer an der Leine sozusagen von Anfang an, kaum mal. Also das gibt es auch Soziologen, die das nachzeichnen, wie viel Freiraum, also erwachsenenfreie Räume die Kinder hatten und heute haben. Und das hat immer mehr eingeschränkt worden. Immer auf Schrittweite ist irgendwie ein Erwachsener, der für dich sorgt, der ein Programm für dich hat, natürlich ein kluges, pädagogisches Programm und so weiter. Und das tut den Kindern nicht gut. Also ich muss wirklich sagen, wenn wir es vergleichen würden, mal nehmen einfach mal so ein prototypisches Kind von, sagen wir mal, vor zwei Generationen oder einer bis zwei Generationen, und lassen dieses prototypische Kind einfach mal mit einem gemittelten Kind reden von heute, dann würden die wahrscheinlich sich komplett unterschiedliche Welten erzählen. Also das heutige Kind würde dann erzählen, Ja, wenn ich abends nicht schlafen kann, dann darf ich zu meinen Eltern ins Bett kommen. Und das Kind früher würde dann sagen, das gibt's doch nicht. Also ich musste mir da die Seele aus dem Leib brüllen. Und was, und wenn du gelogen hast und wenn du was Schlechtes gemacht hast, dann wirst du nicht geschlagen und musst nicht in die Ecke stehen und so weiter. Ja,
Das sind
nee, also
positive,
da
sind ja
wird
sehr positive Entwicklungen eigentlich,
sehr
ne?
positive
Ja.
Entwicklung, genau. Da würden die Kinder von früher echt unglaublich staunen und sagen, wunderbar,
Ja.
so wollte ich es auch gehabt haben, Kind. Ja. Und dann umgekehrt aber wäre es wahrscheinlich spiegelbildlich so, dass dann, wenn das Kind von früher erzählen würde, was es so erlebt hat im Tag, wie es dann, gut, wir sind nach Hause, das war um 12 Uhr, war die Schule aus, und dann sind wir raus, dann haben wir gespielt, dann haben wir unser Ding gemacht. Und erzählt dann einfach auch von den Freiräumen und von der Wirksamkeitserfahrung. Gut, dann würde wahrscheinlich das Kind von heute unheimlich ja, staunen. Und wenn die Kinder von früher hören, wie geregelt die heutigen Abläufe für die Kinder sind, würden sie wahrscheinlich sagen, ey Leute, ohne mich, das ist also keine Kindheit, auf die ich mich jetzt einlassen würde. Also wir haben Land gewonnen, unglaublich, und sollten das auch feiern, ja, in unseren Beziehungen. Aber wir haben auch zum Teil Land verloren.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Herbert Renz-Polster ist unser Gast. Mit Herz und Klarheit ist der Titel seines Buches, Untertitel, wie Erziehung heute gelingt und was eine gute Kindheit ausmacht. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Ich möchte den Autor fragen, ob wir die Kinder unterfordern.
Unterforderung. Kommt sowas heute verstärkt vor? Würden Sie das
Ja, in
sehen?
einem gewissen. Tolle Frage, danke. In einem gewissen Sinne schon. Also, das kindliche Entwicklung ist ja unglaublich spannend, insofern, als die Kinder eigentlich von sich aus eigentlich immer wieder aufbrechen wollen in so eine Zone, wo es einfach kribbelt. Ja? Und wenn man die lerntheoretisch anschaut, dann ist es spannend insofern, als es eine Zone ist, wo die Kinder schon herausgefordert sind, aber immer so, dass sie sozusagen also weder unterfordert noch überfordert sind. Ja? Aber sie wollen Herausforderungen. Ja? Stell dir vor, wenn ein Kind laufend lernt, beobachte mal, wie das sich selber Ziele setzt. Ja? Das ist ja wunderbar. Die fallen immer wieder hin, stehen wieder auf, fallen wieder hin. Wenn sie laufen können, gehen sie auf die Mäuerchen los. Wenn sie die Mäuerchen können, hopfen sie runter und so weiter. Also die haben diesen Trieb, sich zu fordern. Ja? Und im sozialen Lernen kommen dann die Eltern rein. Und da beobachte ich heute schon manchmal, dass Eltern sehr viel von klein auf für ihre Kinder regeln. Ja, da ist mal der Lieblingsjoghurt nicht im Kühlschrank, da ist es gleich eine Katastrophe. Ja, wir machen das noch, wir holen da einen anderen und was weiß ich. Und er spiegelt dem Kind sozusagen, da ist jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Der Bäcker hat dein Lieblingshörnchen heute nicht, gehen wir zum anderen Bäcker und so weiter. Also da werden schnell Katastrophen gemacht, wenn eigentlich ein ganz selbstverständliches mit Liebe und Herz hervorgebrachte Information da war. Nein, der Bäcker hat halt kein Hörnchen. Die Welt ist trotzdem gut. Ich halte die Tiger fern, nichts wird dir passieren. Ja.
Ja.
Weil diese Antwort, nein, es geht jetzt anders, ist ja gleichzeitig auch ein Anreiz für das Kind, eine Art von Selbstregulation ein bisschen zu lernen. Ja, so ist die Welt und
Ja.
jetzt muss ich mich irgendwie einrichten.
Ja, Sie haben vorhin erzählt von dem Kind von vor 2 Generationen und was das wohl nachmittags erlebt hat. Und da kam mir auch in den Sinn, dass dieses Kind möglicherweise mehr Freiheit hatte und vielleicht nachmittags mit einer Gruppe von Kindern unterwegs waren, wo auch vielleicht Ältere dabei waren, so stelle ich mir das vor, und wo nicht alles so durchgetaktet war. Wenn Sie heute von den Erwachsenen sprechen, die so sehr stark kontrollieren wollen, erinnere ich mich auch an also Szenen auf dem Spielplatz, wo ich dann sehe, so eine Tendenz bei jungen Eltern, dass man mit dem Kind zusammen spielt auf dem Klettergerüst. Und da frage ich mich immer, muss das denn sein? Man muss den Kindern doch eigentlich das nicht vormachen. Man muss doch jetzt nicht mitrutschen. Das ist auch bei jungen Eltern eine ganz starke Tendenz, die ich beobachte.
Ja.
Also wird da zu
Ja, ist
stark
interessant.
geführt oder was ist da zu stark ausgeprägt?
Ich glaube, Kinder sind da die Catch-as-Catch-Can, die nehmen als Spielpartner, wer halt da ist. Und es gibt da dann auch weniger jetzt sozusagen die wuseligen Kinder, wo man so schnell mal Verbindungen schafft. Also man muss es schon verstehen, aber ist natürlich schon, die meisten Kulturen dieser Erde würden schmunzeln, wenn sie sehen, wie Eltern da mit ihren Kindern spielen und so. Aber es ist wirklich, wenn man guckt, wir waren bei den Herausforderungen. Die Kinder stellen sich Herausforderungen, sie werden auch herausgefordert und lernen dabei Selbstregulation. Und das ist tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, du spielst draußen mit älteren Kindern. Du, also als 3-, 4-jähriges Kind, lernst du da schnell, dass du nicht einfach zu einem Kind hingehst und dem dem, was weiß ich, Anspucks oder irgendwas. Also das ist wirklich auch die Regulation natürlich viel schwieriger zu lernen mit Eltern, die natürlich liebevoll und mit dem Ziel der großen Achtsamkeit mit den Kindern umgehen. Und da haben wir auch manchmal auch auch Missverständnisse. Ja, mein Kind will selbstwirksam sein, ist zum Beispiel so ein Diktum der bedürfnisorientierten Elternschaft. Mein Kind will wirksam sein, dann lasse ich halt mein Kind machen, damit es wirksam ist. Aber so einfach ist es nicht. Der Kind will ja nicht irgendwie wirksam sein, indem es einfach mal macht. Ja. Es will ja lernen, wie machen wir es hier, was ist gut, was passt zu unserer Familie. Mhm. Und da darfst du dich als Eltern einbringen. Das ist mir ganz wichtig.
Wir hören eine nächste Frage.
Was sagt der Autor zu einem Elternführerschein? Erziehung muss zu einem Bildungsbegriff werden und nicht wie bisher mehr oder weniger dem Zufall überlassen werden.
Ein Elternführerschein.
Das ist totaler Quatsch. Also muss ich ehrlich sein, ich verstehe die Frage natürlich. Aber guck dir mal eine formale Qualifizierung. Was willst du da den Eltern beibringen? Erziehung ist ja nicht irgendwie, dass ich abrufe, so kognitiv, ich habe jetzt gelernt, aha, Erziehung geht so oder Erziehung geht so und dann hake ich ab. Es verpasst ja auch das, dass ich individuell auf mein Kind eingeht, wie ich eben Beziehungen gestalte. Du kannst auch keinen Eheführerschein machen und dann gehst du so miteinander um und so kommunizierst du und dann passt alles. Jeder steigt in die Elternschaft ein mit seinem Gepäck, mit seiner Geschichte, mit seiner Art und aus sich heraus, aus seiner Persönlichkeit heraus gestaltet er Beziehungen. Natürlich, ich will nicht jetzt, das klingt jetzt, ich will nicht so hart sein, Leute. Aber es ist schon richtig, dass du dich beschäftigst damit, dass du dich auseinandersetzt. Ich finde auch gut, wenn ihr Bücher lest, ja, als Autor. Aber es ist zu kurz gedacht, dass wir meinen, da haben wir so einen Kanon von Sachen, die machen wir und die setzen wir um, weil den gibt es so nicht. Ja. Mhm. Und wenn du zurückblickst, dann war eine Zeit, wo Eltern wirklich immer glaubten, sie wissen genau, was zu tun ist. Und alle haben das Gleiche gemacht. Und das war für die Kinder aber wirklich keine guten Zeiten. Das waren, wo sich die Eltern auch einig waren, wir schlagen die Kinder, wenn sie nicht nach dem Programm laufen und so weiter. Also ich bin skeptisch.
Aus allem, was Sie bislang gesagt haben, kann man ja auch raushören, dass die Beziehung innerhalb so einer Familie was ganz Wichtiges ist. Also, und dann können ja auch mal Stürme passieren und dann kommt man auch gut durch. Sie schauen im Buch in diesem Zusammenhang auch ein bisschen grundsätzlicher auf die Evolutionsgeschichte und Sie schreiben, wir sind heute in einer Situation, auf die wir evolutionär gar nicht vorbereitet sind, denn früher war die Sorge für den Nachwuchs Sache der Gemeinschaft, also dann hat das Kind gesehen, so funktioniert Gesellschaft oder Gemeinschaft, heute findet sie eben, heute lastet sie auf den Schultern der Eltern, ist das nicht ein großes Problem?
Ja. Also natürlich sind wir in eine Situation geraten, ich meine nicht ohne Grund, gell? Es ist ja, wir haben unsere Jäger- und Sammlerzeit natürlich aus guten Gründen hinter uns gelassen, aber wir sind natürlich in eine Situation geraten, für die wir gar nicht vorbereitet sind. Wenn man denkt, wir kriegen das teuerste oder das aufwendigste Lebewesen überhaupt im ganzen Tierreich geliefert von Mutter Natur, also das Unreif ohne Ende. Kann ja da am Anfang noch nicht mal seinen Kopf heben, braucht ein Jahr oder anderthalb, bis es überhaupt selber laufen kann. Ja? Da würden alle anderen Tiere sagen, nö, das nehme ich nicht an, dieses Kind ist mir viel zu unreif, was soll ich da machen? Selbst die Schimpansin wird sagen, das muss ein krankes Kind sein, kann ja noch gar nichts. Wie soll ich das stillen, wenn ich von Ast zu Ast springe? Das gebe ich wieder zurück. Aber wir kriegen das Kind und eigentlich war vorgesehen, dass dieses unreife Menschenkind, dass das deshalb viele Helfer am Nest hat sozusagen, viele Menschen, mit denen es Beziehungen gestalten kann und die mittragen, also viele Schultern, die das Kind tragen. Also man nimmt an, so 4 bis 7 mit dem Kind eng verbundene Bindungspersonen, die dann auch mal einspringen, wenn es da der primären Bindungsperson, sagen wir mal, der Mutter zum Beispiel schlecht geht oder sonst irgendwas ist. Und natürlich ist das ein ganz anderes resilientes System. Ja, da hat das Kind viele Rollen, wo es mitkriegt. Oma geht anders mit ihm um wie Papa oder Tante und so weiter und so weiter. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche es, wie wenn du ein Haus baust und hast eine Stromleitung. Für alle Lichter, für alle Waschmaschine, alles, ja. So ist es heute. Oder vielleicht 2, ja. Und jetzt passiert mal was, sagen wir, der Mama geht schlecht oder die Beziehung kriselt. Ja, das ist Realität. Was ist dann? Dann gehen alle Lichter aus. Weil das ist ja nicht resilient. Wenn du aber viele Stromleitungen hast, ja, dann geht die Waschmaschine jetzt vielleicht nicht und dann steckst du einen Stecker um und dann läuft sie wieder weiter. Ja.
Das Interessante ist ja, wenn man sich Kontexte heute anguckt, wo es das noch in etwa gibt, also Sie schreiben davon indigenen Gemeinschaften, dann stellt man dort fest, Kinder, die noch so aufwachsen in so einem Kontext, wo viele Leute für sie verantwortlich sind oder viele Leute daran miterziehen, dann sind die unseren hierzulande in der Entwicklung oft weit voraus. Kann man das eben so erklären, dass die schneller lernen, was Gemeinschaft bedeutet?
Genau. Vielleicht kurz noch mal zur Klarheit. Die Kinder in den indigenen Gemeinschaften sind unseren Kindern in der Sozialentwicklung tatsächlich deutlich voraus. Ja, das ist das Rätsel der sozialen Frühreife bei indigenen Kindern. Wenn ich indigen sage, dann sind es Kulturen, die noch ganz stark von der Hand in den Mund sozusagen leben und ganz stark auf Beziehungen zurückgreifen, wo sie voneinander abhängig sind. Also Fischergemeinschaften, Jäger und Sammler und so weiter. Ja. Und da ist wirklich die Beobachtung, dass die Kinder dort in sozialer Hinsicht, also das sind die Kinder bei uns im Kindergartenalter, wo noch diskutiert wird, kann ich mich von meinen Eltern trennen, was weiß ich, brauche ich Windeln, brauche ich keine. Das sind schon die Kinder in den indigenen Gemeinschaften oft schon unterwegs und die wissen schon, wie man Kleintiere brät, ja, zum Beispiel, oder enthäutet. Das ist ein Beispiel, wo ein Forscher immer wieder bringt. Und woher kommt es? Natürlich sind die von Anfang an eigentlich, kriegen sehr viel unterschiedliche Rollen mit, aber haben auch sehr viel Freiraum in einem Entdeckungs- und Entwicklungsraum, der absolut kindgerecht ist. Ja, die haben nicht einfach nur, ihr dürft machen, was ihr wollt. Das sind sogar auch klare soziale Orientierungspunkte. Also zum Beispiel, hier gehen wir so miteinander um und nicht anders. Ja, wir unterstützen uns gegenseitig, wir sind voneinander abhängig, ja, wir machen mit, wir sind auf Kooperation gepolt und so weiter. Aber gleichzeitig zu dieser Orientierung haben die Kinder viel Experimentierraum, indem sie die Welt auf ihre Art sozusagen sich zu eigen machen können.
Ja. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, unsere Lebenskontexte sind nun mal heute auch anders. Papa geht nicht morgens auf die Jagd. Man kann Papa nicht ohne weiteres begleiten. Können wir uns trotzdem da irgendwie was abgucken, was unsere Art der Erziehung angeht? Also ist möglicherweise dieses Beobachten von Gesellschaft eine bessere Lebensgrundlage, als wenn wir so viel Energie ins frühe Fördern stecken, als es das Kind möglichst rasch sprechen lernt und Zahlen rasch lernt und je früher, desto besser?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube nicht, dass wir das direkt dann übertragen können, was wir da sehen. Aber es gibt so etwas wie einen Blickpunkt, den ich total wichtig finde für Eltern, nämlich alles könnte auch anders sein. Und jetzt lernen mal, jetzt gucken wir mal, was können wir davon lernen. Also zum Beispiel allein mal zu verstehen, dass für Kinder aufzuwachsen in einer Welt, in der immer eine Milchglasscheibe zwischen dem ist, was das Kind macht und dem, was die Erwachsenenwelt ist oder was die Erwachsenen machen. Es ist nicht nachvollziehbar. Ja? Der Papa geht zur Arbeit, es ist was anderes, ob du beobachtest, der Opa schnitzt einen Bogen und ich kann mitmachen, ich sehe das, ich kann mitspielen, ich kann da rein. Und das können wir aber auch, wenn wir das jetzt beobachten oder verstehen, aha, die Kinder brauchen eine Welt, die sich dem Kind öffnet. Übrigens, Maria Montessori sagt genau das Gleiche. Also wir haben auch sozusagen eigene Ideen, die dem sehr nahe kommen, was in indigenen Gemeinschaften ist. Dann kann ich gucken, wie kann ich eine Welt schaffen für das Kind, wo vielleicht zugänglicher ist, wo vielleicht nicht in der Küche, guck mal, eine moderne Küche. Ja, was will ein kleines Kind in der modernen Küche? Ja, da ist sind nur Spiegelflächen, alles ist grau, alles ist funktional, die Digitalwaage kapiert kein Kind, bis es vielleicht 10 ist oder so. Und das vergleicht es mal mit einer mit der alten Waage. Ja? Da kannst du dann dein Mehl drauf kippen, da hast du ein Gefäß, wo du es reintust und dann kannst du ein Gegengewicht hinlegen und so weiter. Das ist zugänglich. Und deshalb ist der Blick, es heißt eigentlich, ja, guck mal, wie kannst du eine Welt schaffen, die Kinder verstehen können, die für sie nachvollziehbar ist. Und das gilt zum Beispiel für die Schule genauso. Die Kinder werden behandelt wie ein Kopf mit Anhang, aber die Welt besteht aus Herz, Händen, Körper, Seele und natürlich Kopf. Und das müssen wir lernen, dass es so nicht geht.
Dr. Herbert Renz-Polster ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Mit Herz und Klarheit ist der Titel des Buches, wie Erziehung heute gelingt, was eine gute Kindheit ausmacht. Wir hören eine nächste Frage.
Welche Rolle müssen alte, vergessene Erziehungsziele oder Methoden wieder mehr spielen, um Kinder resilient, konzentrations- und zivilisationsfähig zu machen für die künftige Welt extremer Ressourcenverknappung und Verteilungskriege?
Gibt es eine kurze Antwort?
Super spannend. Vielen Dank. Ja, tatsächlich so. Wir können vom Blick zurück tatsächlich auch lernen. Wir denken manchmal, ja, früher die Kinder, da wurden ja nur geschlagen und so weiter. Und diesen Teil, ja, gut, müssen wir unbedingt uns loben und feiern. Aber eben auch zurückgucken, was konnten die Kinder lernen in dem Kontext, dass sie zum Beispiel spielen konnten. Und da sind wir mittendrin in, ich glaube, einem der spannendsten auch Forschungsgebiete, wo einfach mal guckt, was passiert eigentlich beim Spielen? Und das dann zusammenführt mit den Herausforderungen der kindlichen Entwicklung. Nehmen wir mal die kindliche Entwicklung. Kinder müssen lernen, mit sich selber klarzukommen, ja, ihre Emotionen einzuhegen, ihre Impulse, das nennen wir exekutive Kontrolle, dass sie sozusagen sich selber kennenlernen. Ja. Das Zweite ist, sie müssen die anderen kennenlernen, gut klarkommen mit den anderen Menschen, soziale Kompetenz aufbauen. Sie müssen kreativ werden, also neue Lösungen finden und so weiter. Sie müssen resilient werden, dass sie nicht gleich auf dem Boden liegen bleiben, wenn mal Widerstände kommen. Diese ganzen Ziele, die ich jetzt genannt habe, wenn man die jetzt überträgt auf das Spiel, dann stellt man wirklich überrascht fest, dass das kindliche Spiel dient eigentlich genau dem Aufbau dieser Entwicklungsziele. Ja, dass du lernst, dir Zügel anzulegen, du spiel mal Verstecke. Ja. Deshalb zieht es ja Kinder unheimlich zu diesem, okay, dann bremse ich mich, dann lege ich mir Zügel an, dann gucke ich aber, was machen die anderen auch.
Du musst auch mit Frustrationen fertig werden im Spiel manchmal, ja.
Genau, Frustration. Du verlierst, du gewinnst, du gleichst es aus. Du musst gucken, dass die Show weitergeht. Du musst Konflikte lösen. Das ist ja das Tolle. Du lernst, mit anderen umzugehen, während du gleichzeitig eigentlich im Versöhnungszwang bist. Das nützt einem Kind auch nichts, wenn es immer Kinder ausschließt und dann bist du nachher alleine, hast niemand mehr zum Spielen. Also das ist wirklich ein Dampfdrucktopf, in dem du soziale Kompetenz lernst. Du musst mit kleinen Kindern klarkommen, mit größeren Kindern und so weiter. Ja. Und das ist das Tolle an der Spielforschung. Die zeigt eigentlich, Kinder sind darauf gepolt, sich im Spiel ihre Entwicklung zu organisieren. Und wir sollten unbedingt das ernst nehmen und den Kindern mehr zugestehen, dass sie auf ihrem eigenen Pfad sozusagen ihre Entwicklung organisieren.
Also das Spiel ist ja auch so eine Form von Explorationsraum, haben wir eben auch schon bei den indigenen Gemeinschaften darüber gesprochen, dass diese Freiheit, dieses Entdecken ganz wichtig ist. Wenn wir uns unsere Institutionen heute angucken, in die wir unsere Kinder sehr früh schon reinstecken, Kita zum Beispiel oder auch später dann die Schule, ist da genügend Freiraum fürs Spielen, frage ich jetzt mal ganz einfach?
Nö, also ich meine, wenn wir es uns mal angucken, wir haben das auch tatsächlich mal gemacht, also in meiner Forschungsarbeit, mal zu gucken, wie bewegen sich Kinder, wie viel Bewegung brauchen die, wie viel Bewegung suchen die und das ist wirklich die mittlere Kindheit eigentlich, also so ab dem Kleinkindalter bis zur Vorpubertät, das ist eigentlich unglaublich bewegungsorientiert. Und das brauchen die Kinder, damit Sinne und Körper zusammenwachsen, damit sie auch ein Selbst, sozusagen Keim von Selbstwahrnehmung und auch Selbstbewusstsein anlegen. Ja? Ich kann der Welt was entgegensetzen und so weiter. Also Kinder sind unheimlich körperlich. Und gerade in dieser Zeit stecken wir sie jetzt in Institutionen, wo eigentlich relativ wenig Bewegung passiert und wo wenig gespielt wird. Und das funktioniert, das kann nicht funktionieren. Das ist wirklich auch zum Teil erschreckende Tendenz. Wir haben das kürzlich gehabt, ist eine Studie rausgekommen, die hat sich mal angeguckt, wie ist eigentlich die Knochengesundheit der Kinder. Ja, da können wir jetzt sagen, das ist jetzt so ein Nebenthema, aber das ist gar kein Nebenthema insofern, als der Knochen eigentlich seine Stärke die baut er eigentlich seine Gesundheit in der Kindheit auf und erreicht nach dem Ende der Kindheit seine Spitzenmasse eigentlich, seine größte Dichte, und ab da geht es wieder abwärts. Das heißt, du legst eigentlich in der Kindheit sozusagen dein Kapital für einen gesunden, für gut gesunde Knochen an. Ja. Und jetzt hat man einfach mal verglichen, wie vergleicht sich die Knochendichte heute mit vor 15 Jahren, mit guten Geräten, mit dem gleichen, wie, der gleichen Methode, und hat festgestellt, die Knochendichte der heutigen Kinder ist um 12% im Durchschnitt zurückgegangen, also der Jugendlichen. Und ich sage, das ist deshalb interessant, weil die Knochendichte, die bildet sich durch Muskelzug. Mhm. Also Muskeln ziehen am Knochen und dann merkt der Knochen, aha, ich muss flexibler werden, ich muss stärker werden und so weiter. Also die Knochendichte ist eigentlich so ein aggregiertes Maß für wie viel Bewegung Kinder haben. Und dieser Rückgang, der macht mich wirklich, der macht einem schon Sorgen, weil das bedeutet eigentlich, dass unsere Kinder in einer Welt leben, die ihnen zu wenig Unterstützung für ihre Gesundheit gibt. Ja.
Inge Käufer schreibt zum Thema Kitas an fragen@sr.de. Es ist zu empfehlen, dass Kinder in Kitas gehen. Das Problem ist allerdings, dass es viele Kita-Plätze nicht gibt und auch hier Fachkräftemangel besteht. Erzieherinnen und Erzieher müssen heute viel mehr beobachten als noch vor ein, zwei Jahrzehnten und dokumentieren, statt sich mit den Kindern direkt zu befassen, zum Beispiel auch mit ihnen zu spielen. Damit kommen die Kinder hin und wieder zu kurz. Was ist da falsch in unserem System, fragt Inge Käufer aus Saarbrücken.
Ja, es ist richtig. Also die Beobachtung, dass wir mehr um die Kinder rum sind und für sie tun, als wirklich direkt ihre Entwicklung zu unterstützen, stimmt tatsächlich. Also es wird viel in der Pädagogik, viel Ziele formuliert und viel beobachtet und viel dokumentiert. Und davon haben die Kinder primär mal gar nichts. Ja. Da werden auch Beobachtungen eingestellt in Bereichen, wo nicht mal Kinderärzte wirklich sagen können, die brauchen Tage, um rauszukriegen, ob ein Kind jetzt in seiner Entwicklung wirklich hinterher ist oder so. Und das machen die mit so Fragebögen. Also das stimmt. Auch das Problem natürlich, dass wir zu wenig Plätze haben. Aber auch das Problem, dass das pädagogische Ziel zum Teil gar nicht gut passt zu dem, was Kinder wirklich suchen für ihre Entwicklung. Also als Beispiel kommt es darauf an, dass wir den Kindern schon früh irgendwelche Kompetenzen beibringen, also sagen wir mal kognitive Kompetenzen, dass sie den Zahlenraum kennenlernen, dass sie sprachlich irgendwie vorankommen. Die Kinder bauen das auf im normalen Miteinander. Also sprachlich kompetent wirst du, indem du Beziehungen gestaltest mit Menschen, die dir was bedeuten. Also das Angebot, ich komme nochmal zurück auf Spielangebot, auf die anderen Kinder, gerne auch ältere Kinder, jüngere Kinder. In diesem Raum formen die Kinder ihre Sprache aus. Mhm. Da musst du nicht Sprachförderung speziell auflegen. Und das sollte unser Augenmerk sein. Und da fällt mir auf, wir stellen dann fest, okay, die Kinder, die haben zu wenig Begegnungsraum untereinander, sie haben zu wenig Bewegung, sie haben zu wenig Raum, um Herausforderungen anzunehmen und sich zu stellen. Und da kommt mir ein Raum eigentlich in den Sinn, wo genau diesem entgegenkommt, der ist uralt, er ist so alt wie die Menschheit, und das ist die Natur da draußen. Ja, und jetzt gucken wir mal an, wie sehen unsere Kitas aus? Boah, also erstens mal nur 1-2% der Kitas sind überhaupt Wald- oder Feld- oder Wiesen-Kitas. Und in vielen Kitas ist eigentlich wirklich, muss ich sagen, durch die Augen des Kindes, kannst du sagen, nee, da kann zu wenig passieren. Und wo nichts passiert, passiert nichts, aber auch leider keine Entwicklung.
Ja, das Problem sind ja meist nicht die sehr oft engagierten Erzieherinnen und Erzieher. Viele Eltern erzählen, wir haben ganz tolle Leute, die unsere Kinder betreuen. Das Problem ist ja tatsächlich der Fachkräftemangel. Also wenn es dann nicht raus in die Natur geht, dann hängt das ja auch oft damit zusammen, dass zu wenig Betreuungspersonen da sind. Die Hörerin schrieb das ja auch eben. Sie haben im Buch ja wirklich auch eine konkrete Idee, wie man diesem Fachkräftemangel begegnen könnte. Sie sprechen sich dafür aus, dass es ja andere Betreuungsmenschen in den Kitas gibt. Also Menschen, die vielleicht nicht das richtige Zertifikat haben, aber trotzdem sehr hilfreich sein können. Was ist das für eine Idee?
Genau. Genau, das ist natürlich ein heikler Punkt. Da wird mir sicher viel auch gegen Argumente entgegenkommen. Es ist tatsächlich so, Kinder leben davon, von Menschen, die mit ihnen, die sie gut, die kind, mit Kindern gut umgehen können und die verfügbar sind. Ja, so ein kleines Kind braucht eben Tröstung, so ein kleines Kind braucht einen Schoßhockplatz und so weiter. Und da wäre meine Idee auf jeden Fall, dass wir sagen, es muss nicht alle in der Kita im Team, muss pädagogisch qualifiziert sein, sondern es reicht auch, dass mit dabei, wie gesagt, mit dabei auch Menschen sind, die einfach gut mit Kindern können. Ja. Also wenn jemand zum Beispiel ist zum Beispiel schon Großmutter oder Großvater, hat aber Zeit, ist überhaupt kein Problem, wenn da auch andere Kinder sind. Auch zum Beispiel der Übergang in den Schulen ist es manchmal so, die Kinder suchen nach Herausforderungen, wo sie ja ihr Ding machen können und wo sie Experten sind und wo sie was Sinnvolles gestalten können. Mhm. Ey, warum nicht sagen, es ist eine Patenklasse, die sich auch um die Kinder kümmert. Das ist für beide ein Entwicklungsanreiz. Die kleinen Kinder gucken hoch zu denen und die Großen haben Verantwortung. Da würde viel zusammenkommen.
Frühes Fördern ist ein Thema für die Hörer. Alexa hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. In einer Sendung wurde Singapur als PISA-Gewinner vorgestellt. Extrem frühe Förderung in Bezug auf Sprachen, Mathematik und so weiter in Institutionen. Weiter zusätzlich zur Schule Nachhilfe zwecks besserer Noten, die in bessere weiterführende Schulen führen. Was meint Herr Renz-Polster dazu? Also ein Beispiel dafür, wo frühe Förderung zumindest zu guten PISA-Ergebnissen führt.
Genau. Ja, die Frage ist eben, was brauchen wir wirklich und was brauchen die Kinder für ihre Entwicklung? Und da ist, muss man sagen, also die Kinder scheitern eigentlich, wenn man es von der Entwicklungspsychologie anguckt, eigentlich in ihrem Werden und im Aufbau ihrer Kompetenzen, die sie später auch im Beruf nutzen. Die scheitern in aller Regel nicht daran, dass sie jetzt nicht den Satz des Pythagoras gelernt haben und so weiter, sondern sie scheitern dann in der Regel daran, dass sie mit sich selber nicht gut klarkommen. Ja, dass sie sich einsam fühlen, dass sie sich leicht beängstigt fühlen, dass sie viel Stress haben und mit dem nicht gut umgehen können. Also es wirft uns immer wieder auf die Frage, was brauchen wir Menschen, um leistungsfähig und zufrieden zu sein. Und da kommen wir immer wieder eigentlich auf das Bild, ich nenne es bewusst eigentlich Entwicklungshaus, ja, dass die Kinder zunächst mal wirklich ein ganz gut ausgebautes Fundament brauchen, weil auf dem ruht alles. Ja. Und dieses Fundament besteht aus deinen Möglichkeiten als Persönlichkeit dich aufzubauen. Dazu gehört, habe ich vorher schon gesagt, dass du mit dir selber gut klarkommst, deine Emotionen gut klarkommst und so weiter. Dass du selbstbewusst bist, dass du widerstandsfähig bist, also innerlich stark bist, dass du sozial kompetent bist und so weiter, empathisch und so weiter. Das ist die Grundlage. Und auf der baut sich dann das Haus auf.
Und all das misst PISA ja nicht in erster Linie. PISA misst ja bestimmte Kompetenzen. Und viele Hörer fragen sich natürlich, was das für die Schulen bedeutet. Ich greife mal hier raus die WhatsApp von Doris Jung. Sie schreibt, ich würde mich freuen, wenn Herr Renz-Polster sich noch ausführlicher zum heutigen Schulsystem äußern würde, vielleicht auch reale Verbesserungsvorschläge machen würde. Ja, was halten Sie von den Schulen? Bieten die Schulen das, was Sie fordern?
Also, manche Kinder kommen ja mit den Schulen super klar. Es sind eigentlich immer die gleichen Kinder. Das sind die, die von Mutter Natur zufällig die hauptfächertauglichen Talente ausgehändigt bekommen haben. Die sind also gut in Mathematik, die sind gut in Sprache und so weiter. Und die haben ein entsprechendes Elternhaus, wo viel sozusagen Rückenwind ist, was die kognitive Bildung angeht. Und viele von denen kommen in der Schule gut klar, die können das einfach sozusagen schlucken und kriegen die ganze Zeit auch Rückmeldung, das läuft, du bist super, kriegst auch gute Noten. Also die kommen damit klar. Ich zum Beispiel bin mit der Schule so gut klargekommen. Aber wir wissen auch aus der Bildungsforschung, dass sehr, sehr viele Kinder, und das sind immer mehr Kinder, in der Schule eigentlich eher schlechte Erfahrungen machen, also Entwertungserfahrungen. Das sind gerade die Kinder, die eigentlich am meisten davon profitieren würden, wenn sie Anerkennung bekommen würden, ihnen ein Wert sozusagen zugesprochen wird. Und genau die Kinder, die also vielleicht nicht die hauptfächertauglichen Talente haben, sondern nebenfächertaugliche Talente oder Talente, die in der Schule gar keine Rolle spielen, und die vielleicht ein Elternhaus haben, wo ihnen nicht immer Rückenwind unter die Flügel blasen konnte, genau die werden in der Schule hartnäckig entwertet. Hm. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Ja, das ist eigentlich, müssten wir die Kinder aufbauen, dass sie ihr Fundament, von dem ich geredet habe, dass sie das Fundament aufbauen können und damit daraus dann ein Ganzes wird, dass das Leben auch trägt.
Sie schreiben im Buch darüber, dass gerade die, die vielleicht Probleme haben, dann auch frustriert werden durch schlechte Noten. Würden Sie so weit gehen zu sagen, Noten sind gar nicht förderlich und Noten müssten ganz abgeschafft werden in der Schule?
Ja, absolut, absolut. Ja, ich will es kurz erklären, weil das ist mir wirklich, ist mir wirklich wichtig. Wir sind da nicht radikal genug, glaube ich, oder wir sind nicht klar genug. Ja? Wir verstehen es gar nicht. Wir verstehen die Schule eigentlich gar nicht. Die Schule, wenn wir uns mal angucken, die hat ja, natürlich hat die ein Bildungsziel. Sie ist eine Bildungseinrichtung. Aber in Wirklichkeit hat sie ja zwei Ziele. Das erste ist Bildung. Das zweite Ziel, das sie von Anfang an hat, übrigens seit sie in einem Obrigkeitsstaat gegründet wurde, das zweite Ziel ist eigentlich Auslese. Also die Kinder zu sieben und ihnen sozusagen Statusanrechte zuzusprechen. Also die Schule bildet und sie liest aus. Auslese heißt benoten, sitzen bleiben, Stress reinbringen, von Bewertung zu Bewertung lernen, also auf Tests und so weiter. Und dieses zweite System, dieser doppelte Boden, der funktioniert nicht. Und zwar deshalb, weil die Auslese dem Bildungsziel wirklich das Bildungsziel unterminiert. Mhm. Ja, du kriegst die ganze Zeit zum Beispiel Abwertungen. Du kriegst schlechte Noten, du hast Angst,
ja, aber du hast Stress. Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber ist das nicht auch notwendig, diese Rückkopplung? Weil diese Bewertung, die begegnet mir doch auch später in der Gesellschaft. Ich muss mich doch einer Konkurrenz stellen auf dem Arbeitsmarkt. Richtig. Ist es da nicht wichtig, dass richtig, ich darauf vorbereitet werde?
Genau. Und da bin ich auch gar kein Traumtänzer, wirklich. Natürlich, die Gesellschaft bewertet, Gesellschaft liest aus, Status wird zugemessen. Nur, wir müssen gucken, dass wir das in einem Bereich machen, wo es nicht der Bildung in die Quere kommt. Also mein Vorschlag ist, dass wir die Auslese, natürlich kriegen Kinder auch in meiner Schule, die ich mir vorstelle, kriegen eine Rückkopplung. Du stehst so, du hast hier deine Stärken, du hast hier deine Schwächen, wir begleiten dich und so weiter. Klar, also die werden nicht bewertet im Sinne von, du kriegst Stress und Angst und so weiter, sondern hier stehst du und so weiter. Aber die Auslese oder die gesellschaftliche Bewertung, die müssen dann andere vornehmen. Die muss dort vorgenommen werden, wo nicht die Bildung kaputt gemacht wird oder die Bildungsfähigkeit. Mhm. Und das, die Möglichkeiten bestehen. Ja, guck mal, der Schreiner um die Ecke hier bei uns im Allgäu. Du, der weiß sofort, innerhalb von zwei Tagen weiß der, ob er den als Lehrling annimmt oder nicht. Ja, da muss er keine Zeugnisse, viele gucken gar nicht mehr auf die Zeugnisse. Das Gleiche bei den internationalen Konzernen. Da denkst du, die müssen jetzt ein Zeugnisheft durchblättern oder so, sondern die haben ihre Assessment Centers, die machen Wochenende mit Dingen und lesen sich die Leute aus. Natürlich wird bewertet, natürlich wird ausgelesen, aber doch nicht mit einem Instrument, das gleichzeitig dir deinen Motor kaputt macht, deinen Lernmotor.
0681 65 100 ist unsere WhatsApp-Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
Wie steht der Autor dazu, dass Jugendliche heutzutage 4 bis 5 Stunden pro Tag mit digitaler Information, mit Fernsehen und vor allem mit Handys verbringen? Wie steht der Autor zu einem Verbot zum Beispiel von TikTok? Wenn wir etwas wissen wollten in unserer Jugend, haben wir im Lexikon nachgesucht. Was jetzt meine Enkelin tut, sie schaut nach in TikTok und findet da ein oder zwei Sätze. Selbst Google ist ihr zu lang, geschweige denn Wikipedia.
Ja, TikTok-Verbot. Ja. Fangen wir damit an.
Ja, TikTok-Verbot würde bedeuten, dass auch andere soziale Medien dann natürlich nachziehen müssten. Man müsste dann fragen, warum TikTok und nicht auch andere Medien. Ich würde eher sagen, lass uns auch die sozialen Medien, also TikTok inklusive, so transparent gestalten und so kontrollieren, dass dort Information eine Chance hat überhaupt. Ja, bisher hat auf TikTok hat Information nach dem Algorithmus gar keine Chance, und das ist alles eigentlich nur gefühlte Information. Also können wir das transformieren? Wir müssen uns dann aber einigen, dass wir eigentlich ein ganz anderes Wirtschaftssystem eigentlich brauchen würden, weil bisher ist unser Problem ja, die Länder stehen miteinander in Konkurrenz, was Wachstumsraten angeht, und tun sich deshalb natürlich mit Kontrolle unglaublich schwer. Die einen sagen, okay, ich drehe dir TikTok ab, und dann sagen die Chinesen, dann drehe ich dir Mercedes ab oder sonst ich schließe meine Märkte. Also das ist das Problem, in dem wir gefangen sind. Deshalb würde ich eher darauf setzen, lasst uns gucken, dass die Algorithmen transparent werden, dass die verändert werden, dass daraus wirklich auch Informationsinhalte dann zu den Kindern kommen können. Also ich sehe es einfach nicht realistisch, sagen auch eigentlich ziemlich alle, die ich gefragt habe, obwohl die Vision natürlich der Regulierung unglaublich wichtig ist. Und ja, also dieses 4 bis 5 Stunden am Tag hinter Bildschirmen, es ist ein echtes Problem und ist ja dadurch noch ein doppeltes Problem, dass manche Kinder dann bei 8 Stunden sind, ja, also dass auch immer wieder Gruppen sind, die wirklich total abgehängt werden, und das halte ich für ein riesen Problem. Ist deshalb auch in meinem Buch eigentlich das längste Kapitel und das wahrscheinlich auch tiefgründigste Kapitel geworden.
Sie schreiben, wir als Eltern sollten uns vor allen Dingen für die Online-Welt auch interessieren, in der sich die Kinder heute bewegen, weil es ist eine ganz andere als die Online-Welt unserer Jugend. Allein schon die Online-Spiele sind ja nicht nur Spiele heute, da kann man richtig auch Geld verlieren, wie bei einem Glücksspiel. Ja, und sie sind auch Einfallstor für Menschen, die nicht gut für unsere Kinder sind. Aber was heißt das konkret für mich als Vater oder für die Mutter? Wie soll man mit dieser Herausforderung umgehen? Gemeinsam mit den Kindern surfen ist ja auch kein Weg, oder?
Auch eine Zeit lang, auf jeden Fall. Du gehst ja auch gemeinsam mit denen auf den Schulweg am Anfang und guckst, wie geht man mit Ampeln um und so weiter. Nee, natürlich ist das gut. Also ich sehe, wir müssen immer gucken, wo sind eigentlich auch Chancen. Und die Chancen ist natürlich, die Kinder, die wachsen rein in eine voll digitalisierte Welt. Die Eltern sind natürlich auch immer digital unterwegs. Und ich finde, wenn du guckst, ich krieg's ja jetzt mit meinen Enkelkindern mit 4 an der Zahl, die alle diesen Schritt gehen, ja, du hast auch eine große Chance, wenn du siehst, schon am Anfang sind die Kleinen ja wahnsinnig fasziniert von Bildschirmen, und das ist wirklich, die können ja sofort wissen, der Clip mit den Mäusen ist und so weiter, und das ist, die Erwachsenen kriegen auch schnell mit, das ist der super Babysitter, das ist wirklich, du schaltest das Ding ein und dein Kind ist abgeschaltet, ja, und das ist
verhängnisvoll,
wirklich,
ja.
Zieht ohne Ende, also besser, wirkt besser als eine moderne Narkose, das ist wirklich zack, buff, baff, Kind weg, und da lernst du jetzt schon von Anfang an, auf was es ankommt, und kannst deinem Kind klar vermitteln, wir machen das so hier und nicht so. Also mit Herz und Klarheit dem Kind begleitend beim Medienkonsum. Ja, wir gucken einen Clip und dann ist der zu Ende. Und dann kann gut sein, dass ich sage, okay, jetzt gucken wir nochmal einen an, aber es ist dann wirklich so, dass das Kind weiß, da ist Orientierung, ja, und da ist eine Routine vielleicht, die Kinder können ja nicht damit umgehen, das lernst du auch schnell, dass jederzeit verfügbar, okay, Tablet, ja, wenn du jedes Mal verhandeln musst, an jeder Stunde Tablet, dann ist den ganzen Tag jetzt Tablet, ja, haben wir auch erlebt, bis du drauf kommst, nee, wir machen das als Routine, wenn du von der Kita heimkommst, dann haben wir 20 Minuten Zeit zum Runterkommen und da darfst du gucken und da setze ich mich am Anfang zu dir und so weiter, ja. Und dann bildet sich sowas aus wie Orientierung. Ja, so machen wir das mit den Medien und da ist nicht die ganze Zeit dieses Seilziehen sozusagen. Und so wächst du dann langsam miteinander, mit den Kindern, aber mit einer klaren Orientierung. Das ist mir wirklich extrem wichtig.
Können Sie denn über den Daumen gepeilt sagen, ab wann man dem Kind ein Smartphone in die Hand geben sollte?
Gibt es für mich gar keinen. Also ich bin ganz enttäuscht von meinen kinderärztlichen Kollegen, die haben jetzt eine Leitlinie aufgestellt, zum Beispiel kein Bildschirm unter 3. Leute, wo leben wir? Das ist wirklich, das kommt doch nicht drauf an, da wird dann argumentiert mit Neurophysiologie und Synapsenbildung. Als ob sich die Synapsen mal zick anstatt zack machen, bloß weil ein Kind mal einen Mäuseclip anguckt. Und wenn es ein kleines Kind ist, dann guckt es den Mäuseclip an. Also es ist nicht realistisch. Es kommt für mich viel, viel mehr drauf an, was gucken die Kinder, also die Inhalte, wie lang gucken die Kinder und in welchem Kontext. Also sind sie dabei, werden sie begleitet, redet man darüber. Also zum Beispiel auch Inhalte. Es wird oft vergessen, ja, wenn ein Kind ein Hörspiel anhört zum Runterkommen. Ist das was anderes, wie wenn es mit drei schon Paw Patrol laufen hat? Ja? Also das ist wirklich, mir kommt es ganz stark darauf an, dass wir da qualifiziert reden, die Welt der Medien auch kennenlernen, gemeinsam aussuchen, ja, du darfst es und in dem Kontext ist es gut. Und dann lernen die Kinder das Magische, nämlich orientiert zu sein. Das
kann ist wirklich total. Ja, kann ich zum Smartphone ihn doch noch ein Alter entlocken? Also 10, 12 oder 14 Jahre, ab wann ist da ein Smartphone?
Smartphone ist was anderes. Smartphone ist die Welt dann des Internets. Auch da, ich habe mich da auch schwer getan mit einer bestimmten Altersangabe, aber ich kann nur sagen, es ist was anderes, ob du ein Kind begleiten kannst, ob du selber medienkompetent bist und das Kind in diese Welt begleiten kannst oder nicht. Ja, das ist der erste Unterschied. Und dann ist mein Rat, so spät wie möglich. Also ganz klar. Und das einfach, du musst wissen, ab da ist dein Kind unglaublich in der Gefahr, dass es die Balance im Leben verliert. Und wenn du das Gefühl hast, mein Kind schafft es nicht, dann warte lieber nochmal zu. Und wenn das Smartphone da ist, sei unglaublich mit dem Kind mit dabei. Also es ist ein Unterschied, ob dein Smartphone nachts neben dir auf dem Bett schläft oder ob das nachts einen eigenen Schlafplatz bei den Eltern hat.
Wir haben noch 4 Minuten Zeit für eine Hörerfrage.
Freunde und Freundschaften prägen ja Kinder und Schüler auch. Sollten Eltern und hier wie weit auf die Art der Freunde einwirken? Also sollten sich Kinder Freunde selbst aussuchen dürfen können oder nicht so? Danke.
Herr Renz-Polster.
Ja. Ja, Kinder haben unglaublich eigene Vorlieben, so wie wir Erwachsenen auch. Ja, und wir wissen als Erwachsene, dass es sehr schwer ist, uns zu verordnen, dieser sollte dein Freund sein oder nicht. Deshalb wäre meine erste Antwort natürlich, die Kinder sollen das selber aussuchen. Ich habe nur eine Einschränkung, das ist, dass du in die Freundschaften schon auch mit reinwirken kannst, wenn du oder solltest, wenn du merkst, da ist jetzt irgendein Ungleichgewicht drin, da ist zum Beispiel so, dass das Kind dann immer nur mit dem Kind unterwegs ist und dort jetzt zum Beispiel immer nur Fernsehen guckt. Ja, ja, dann musst du gucken, lass das Kind auch zu uns einladen, dass wir da Balance reinkriegen. Also da darfst du auch steuern und sagen, nö, das finde ich jetzt ungleichgewichtig, das wollen wir nicht. Und da gibt es natürlich auch Freundschaften, wo du merkst, die tun meinem Kind nicht gut, da ist vielleicht eine Freundin, die, ja, sagen wir mal, mit meinem Kind unbedingt Zigaretten rauchen will, wo in einem Alter, wo ich das noch nicht gut finde. Da kannst du mit deinem Kind auch reden und kannst auch zur Not auch mal sagen, nö, das finde ich jetzt kein Umgang, der dir gut tut.
Eine schöne Aufforderung aus dem Buch ist es, das habe ich mir rausgeschrieben, wir sollten den Kindern den Weg ebnen zu den wilden Wiesen der Kindheit. Vielleicht jetzt zum Schluss als Ausblick, wie mache ich das am besten? Wie ebne ich am besten dem Kind den Weg zu den wilden Wiesen?
Ja, das ist das Problem des Ebenen. Das läuft über die Leidenschaften. Da sind wir, glaube ich, wieder zurück am Anfang. Warum klappt es bei manchen Kindern und bei anderen nicht? Und ganz stark klappt es, wenn du in die Augen der Eltern guckst. Was lässt diese Augen leuchten? Und wenn das Eltern sind, die zum Beispiel gern draußen sind mit ihren Kindern, ja, wo sie da feststellen, dort draußen, dort werden die Seelen neu gestimmt. Und das ist bei mir so als Erwachsener und bei meinem Kind auch, ist es was anderes, wie wenn du dieses Leuchten in den Augen nicht hast. Deshalb kommt immer wieder auf uns zurück, welche Wiesen sozusagen schweben uns vor, welche wilden Wiesen haben wir. Ja? Das kann für den einen das Orchestergraben sein oder aufwachsen im Zirkus oder was weiß ich. Ja. Jeder hat seine Leidenschaften, aber die brauchen wir.
Und dazu brauchen wir auch etwas mehr Gelassenheit als Eltern, dass wir nicht ständig uns spiegeln und fragen, mache ich das jetzt richtig oder falsch gerade?
So ist es, ja. Und wenn, du machst es falsch sowieso, du machst immer Fehler, du bist am Lernen die ganze Zeit. Und das Wichtigste ist, dass du halt tatsächlich auch unterwegs bist. Also weißt, ich kann das lernen und ich mache mir selber Mut und wir machen es das nächste Mal besser und entwickeln uns.
Das ist ein schöner Grundsatz. Herr Dr. Herbert Renz-Polster, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und schöne Grüße. Danke Ihnen.
Herr Schmieding, danke.
Kommende Woche am 2. Juni, unser Thema, der Wein. Carsten Henn wird mein Gast sein. Das Buch trägt den Titel Gebrauchsanweisung für Wein. Carsten Henn ist renommierter Weinjournalist und kann auch uns weniger önologisch Bewanderten Interessantes vermitteln. Zum Beispiel über Weintrends, wie sie zustande kommen, worauf wir als Weinkunden achten sollten. Und Fragen wie, was verrät das Design des Etiketts? Welche unterschiedlichen Rebsorten gibt es? Was hat es mit Barrique-Fässern auf sich? Also es wird bestimmt wieder eine interessante Sendung. Weitere Folgen unseres Sachbuch-Podcasts Fragen an den Autor finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch den Podcast abonnieren, wenn Sie keine Folge verpassen wollen. Jede Woche gibt es eine neue. Und Ihre Fragen können Sie immer schon vorab per E-Mail stellen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de oder per WhatsApp 0681 65 100. Und Sie können dabei auch Bücher gewinnen. Und ich habe noch einen weiteren Podcast-Tipp für Sie, Jazz oder Hip-Hop, Akustik oder Elektro, energisch oder entspannt, mit Kratzstimme oder mit einer, die sich ins Ohr schmiegt. Alles Geschmackssache. Und deshalb geht Roland Kunz mit Ihnen im Musikpodcast Interpretationssache auf Hörabenteuer. Es geht um Hits aus Pop, Jazz und Klassik in gleich mehreren Versionen. Manche krachen, manche berühren, manche überraschen und alle werfen ein ganz eigenes Licht auf den Song. Interpretationssache in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.